Ja, ich bin ein bisschen größer, deswegen. Pfingsten. Ich predige also heute nicht über die Bergpredigt, sondern zu Pfingsten nehme ich mir auch das Thema Pfingsten vor. Und ich habe mir überlegt, was predige ich denn zu Pfingsten? Und mir kam der Gedanke, dass ich nicht mal Pfingsten selber nehme, sondern tatsächlich die Situation vor Pfingsten oder um Pfingsten herum. Mal gucken, wie es den Jüngern gegangen ist vor Pfingsten. Und da hatte ich überlegt, so, was mache ich denn jetzt als Einleitung? Und da fiel mir einer der Jünger ein, Thomas. Thomas ist dafür bekannt, dass er Zweifel hatte. Ein Paradebeispiel dafür, dass man erst dann glauben kann, wenn man sieht. Ne? Dafür ist Thomas bekannt, Thomas der Ungläubige. Genau. Mehrere Jünger hatten Jesus schon gesehen, nachdem er auferstanden ist. Sie hatten davon erzählt und Thomas sagt dann, ich glaube das erst, wenn ich meine Hand in seine Seite lege und die Finger in seine Wunden lege. Dann glaube ich das erst, dass er wirklich auferstanden ist. Und ja, manchmal belächeln wir ihn, ne? So wie kann er bloß, ne? Der ungläubige Thomas. Und wie geht uns das? Ist das so unmöglich, dass es uns genauso geht? Wisst ihr, wir gucken häufig im Rückblick auf das, was geschehen ist. Bei Pfingsten auch. Pfingsten war ein tolles Erlebnis, aber das ist schon geschehen. Wir wussten, dass es, was da passiert ist. Wir können es in der Bibel nachlesen. Aber was ist, wenn wir davor stehen? Wenn es noch nicht passiert ist? Stellt euch vor, Thomas. Ja, der hat gehört, es ist passiert. Aber er kann es nicht glauben, er kann es nicht fassen. Weil es ist so unmöglich, es ist noch nie passiert. Es ist noch nie ein Mensch so auferstanden, nachdem er gekreuzigt worden ist und ins Grab gelegt worden ist. Und er konnte es nicht fassen, er konnte es nicht glauben, bis er es gesehen hat. Wie oft stehen wir davor und wollen erst sehen, bevor wir glauben. Manchmal geschehen die Wunder aber nur dann, wenn wir den Glauben haben und daran festhalten. Die Situation der Jünger nach der Auferstehung. Damit fangen wir an. Ja, wir feiern heute Pfingsten. Und das ist ein Wunder, was da passiert ist. Das wissen wir. Ein Wunder in der ganzen Menschheitsgeschichte ist das niemals vorher vorgekommen, dass der Heilige Geist in der Art und Weise ausgegossen worden ist auf Menschen. Menschen fangen an, ihn in Sprachen zu preisen und zu loben, die sie nie gelernt haben, die sie gar nicht sprechen können. Aussprechen ja, aber sie haben sie nie gelernt. Sie wussten nicht, was sie da sagen. Petrus tritt auf, mitten in Jerusalem, obwohl Jesus gerade gekreuzigt worden ist und seine Jünger in der Gefahr standen, jederzeit festgenommen zu werden, stellt er sich mitten auf den Marktplatz und fängt an zu predigen. Und 3000 Leute bekehren sich. Ach, wie schön wäre das, wa? Wenn wir Straßencafé den Mut haben und auf einmal aufstehen und die Leute sammeln sich und wollen hören, was wir zu sagen haben und auf einmal bekehren sich 3000 Leute. Wo wollen wir die unterbringen? Das kannst du im Moment nur im Freien machen. Wir haben keinen Saal in Wolfsburg, der 3000 Leute fasst. Aber das ist eine Sache, wo wir uns im Moment auch noch keine Gedanken drüber machen müssen. Es ist ein absolutes Wunder, ja? Und dann müssen wir uns Gedanken machen, wenn es dann passiert. Wir wünschen uns so sehr, dass das heute auch noch passiert. Und wenn es im kleineren Rahmen ist, aber es ist ein Wunder. So. Aber wir gucken jetzt mal, was war denn vorher? Wir wissen, was passiert ist, aber die Jünger wussten es nicht vorher. So, die Lage der Jünger. Jesus gekreuzigt, gestorben, ins Grab gelegt, tot. Sie waren 3,5 Jahre mit ihm durch die Gegend gegangen, haben von ihm gelernt, sind ihm gefolgt, haben auf ihn vertraut, waren ihm gehorsam, haben ganz viel von ihm gelernt. Und er war ihr Herr, ihr Idol. Und jetzt ist er tot. Stellt euch mal vor, wie muss es ihnen gegangen sein? Wie tief enttäuscht, wie frustriert, wie resigniert, wie mutlos. Welche Trauer sie erfüllt hat. Wie geht es jetzt weiter? Das war ein Schock für sie. Und selbst als er auferstanden ist, nach kurzer Zeit, war das ein Schock für sie. Obwohl sie sich da natürlich riesig drüber gefreut haben, aber sie konnten es kaum fassen. Und sie wussten immer noch nicht, wie geht es weiter. Eine absolute Herausforderung. Und wir müssen überlegen, schon zur Zeit Jesu selber wissen wir, dass Jesus viel Widerstand gespürt hat bei den Pharisäern, was letztendlich ja auch in der Kreuzigung gemündet hat. Und war nur Jesus verfolgt? War nur Jesus bedroht? Oder wussten die Jünger, wenn sie sich zu Jesus bekennen, denk mal an Petrus, ja, gehörst du nicht auch zu dem? Und Petrus sagt dreimal nein, obwohl er so eng an Jesu Seite war. Ja? Sie wussten, dass sie bedroht sind. Sie wussten, dass sie verfolgt sind. Sie standen in Gefahr. So, das war die Situation, in der sie waren. Auch die Lehre, die Jesus weitergegeben hatte, die ist nicht gut angekommen. Die wurde abgelehnt. Von den allermeisten Juden wurde das abgelehnt, was Jesus gesagt hat. Und von der höchsten geistlichen Autorität sowieso. So, über diese Situation reden wir nicht gern, wenn wir über Pfingsten reden, oder? Habt ihr schon mal eine Predigt darüber gehört, zu Pfingsten, dass es den Jüngern schlecht ging, so richtig mies ging? Darüber reden wir nicht gerne. Wir reden auch nicht gerne, wenn wir Wunder erlebt haben, wie schlecht es uns vorher gegangen ist. Wir lieben die Wunder und wir reden gerne über die Wunder, das ist auch gut so. Wir lieben die Wunder mehr als die Leiden. Aber das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Ist uns das bewusst? Die Auferstehung ist nicht ohne den Tod zu haben. Pfingsten war nicht ohne Verfolgung und Bedrückung und Trauer zu haben. Viele Wunder sind nur dadurch passiert, dass die Leute vorher gelitten haben. Das eine ohne das andere, dies aushalten, dies dranbleiben, dies festhalten, das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Lass uns anschauen, wie es vor Pfingsten war. Der erste Hinweis auf Pfingsten lesen wir im Alten Testament Joel 3. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein, ihr kennt die Stelle. Und Jesus greift das auf. Jesus gibt während der Zeit, als er mit seinen Jüngern unterwegs war, gibt er ihnen dieses Versprechen. Ich lese das mal, Johannes 14, 15 bis 19. Ein paar Verse, er erzählt noch mehr, aber ich greife mal diese paar Verse raus. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, sollt auch ihr leben. Ich möchte nochmal auf den ersten Satz hinweisen. Der fällt so ein bisschen aus dem Rahmen. Ne? Das andere ist so Verheißung des Heiligen Geistes, das hören wir gerne. Das erste, was Jesus sagt, haltet meine Gebote. Und der ist äußerst wichtig, dieser Satz. Ich gehe da nachher gleich nochmal drauf ein. Haltet meine Gebote. Oder ihr haltet meine Gebote, wenn ihr mich liebt. Jesus verspricht hier die Ausgießung des Heiligen Geistes. Er bereitet seine Jünger also schon darauf vor. Und das hört sich richtig super. Fantastische Verheißung. Und wenn wir das noch weiterlesen in dem Kapitel, dann hören wir, was der Heilige Geist alles für Aufgaben hat und so weiter. Lohnt sich zu lesen, weil das gilt uns, nicht nur seinen Jüngern, das gilt auch uns. Wenn wir den Heiligen Geist empfangen, dann tut er das. Wie gesagt, ich gehe nicht näher darauf ein, aber es ist eine fantastische Erfahrung. Gott kommt zu uns, erfüllt uns mit seinem Geist und gibt uns seine Kraft. Wie schön, wie super. Und ganz ehrlich, man kann leicht euphorisch werden, wenn man das hört. Wenn man sich das vorstellt, ja, was Jesus hier sagt, man kann leicht euphorisch werden und sagen, juhu, super, klasse. Aber es ist noch gar nicht da. Jesus spricht hier auch davon, dass er weggehen wird. Dass er eines Tages, denn ich schicke ihn euch, wenn ich nicht mehr da bin. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Das bedeutet, er wird irgendwann nicht mehr da sein. Ich glaube nicht, dass die Jünger das wirklich begriffen haben in dem Moment. Die haben geguckt, Heiliger Geist, super, klasse, ja, super. Aber das andere, das haben sie nicht gesehen. Das haben sie leicht übersehen. Und das kam dann. Als das dann kam, und Jesus hat ja nicht nur in dem Fall darauf hingewiesen, er hat mehrfach darauf hingewiesen, seine Jünger eigentlich vorbereitet, ja, auch wenn er nicht ganz genau gesagt hat, es waren immer Andeutungen, ja, es wird geschehen und ich werde erhöht werden und ich werde, ja, ausgeliefert werden und so weiter. Und dann geschah das und die Jünger waren unvorbereitet, ich sage das mal so. Ich glaube nicht, dass sie wirklich damit gerechnet haben, dass Jesus öffentlich ausgepeitscht wird, ans Kreuz genagelt wird, wirklich stirbt. Ich glaube, die haben bis zum letzten Moment gehofft, Gott kommt vom Himmel runter und nimmt Jesus vom Kreuz ab. Und dann steht er da als der herrliche Held, der zwar gekreuzigt worden ist, aber nicht gestorben ist. Nein, er ist gestorben. Es musste bis zum Schluss gehen. Sie haben nicht begriffen, warum. Den geistlichen Hintergrund haben sie nicht begriffen. Aber es ist passiert. So, und sie waren von Trauer erfüllt. Sie waren tief geschockt. Frustriert. Ja, wie geht's jetzt weiter? Jesus ist weg. Der uns gesagt hat, wie es laufen soll. Der unsere Hoffnung war. Er ist weg. Tot. Begraben. Beerdigt. Und wie gesagt, als Jesus dann wieder auferstanden ist, ja, sie haben sich gefreut und trotzdem war dieses Gefühl noch nicht wirklich weg. Es war immer noch diese Trauer, weil sie wussten, ja, Jesus ist zwar auferstanden, aber er war nicht so bei ihnen wie sonst. Er war nicht ständig da. Er konnte nicht ständig sagen, was jetzt dran ist, wo sie jetzt hingehen, was sie jetzt tun sollen. Nein, er war nur noch zeitweise da, kurz aufgetaucht und gleich wieder weg. Und Jesus wusste, wie es den Jüngern geht, in welchem Zustand sie waren. Planlos im Grunde, keine Ahnung, was jetzt passieren soll. Und diese Frustration und dieses, wie geht es jetzt weiter? Ich glaube nicht, dass sie in dem Moment noch daran gedacht haben, dass Jesus mal gesagt hat, ich werde den Heiligen Geist schicken. Nee, das hatten die vollkommen aus dem Blick verloren. Da hatten die keinen Glauben mehr dran, da haben sie auch nicht dran festgehalten. Die waren frustriert, die haben auf Jesus geguckt und auf den Zustand. Und was passiert jetzt mit uns? Was machen wir jetzt? So, und deswegen, Jesus merkte, die sind am Abgleiten, die sind am Aufgeben, denen geht der Glaube verloren. Und deswegen kommt er und ermutigt sie. Johannes 20, 19 bis 20. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. So, das ist gut, wenn wir Jesus begegnen, wenn wir ihn sehen, wenn er zu uns spricht. Friede sei mit euch. Das hilft ungemein. Das ändert auch was in uns drin. Und Jesus weiß das. Und Jesus begegnet uns gerne und er spricht auch gerne zu uns. Hier in diesem Abschnitt wird aber auch deutlich, sie hatten Angst. Angst vor den Juden. Das war genau das, was ich beschrieben habe. Sie fürchteten, ein ähnliches Ende zu nehmen wie Jesus auch. Sie schlossen sich ein. Sie kamen zusammen und ließen keinen rein. Türen zu, verrammeln, bloß keinen reinlassen. Jesus hatte schon einen Auferstehungsleib, der kam da rein. Der brauchte nicht durch die Tür, der kam auch durch Wände durch, weil es ein anderer Leib war. Aber die Juden kamen eben nicht rein. So. Und Jesus baut sie wieder auf, durch seine Gegenwart, durch sein Reden, durch den Zuspruch. Und das haben sie gebraucht. Auch vor allen Dingen auch Thomas, auch wenn das hier nicht beschrieben ist, auch vor allen Dingen Thomas, es ist wirklich wahr, er ist lebendig, er ist auferstanden. Ja, dieses, ich sehe es, jetzt kann ich es fassen. Das brauchten sie. Und manchmal brauchen wir das. Und was ich schön finde, Jesus sagt zwar zu Thomas, selig sind die, die glauben, auch wenn sie nicht sehen. Aber Jesus geht auf ihn ein, auf seine Zweifel. Und er kommt und sagt, komm. Und da weigert sich Thomas ja noch. Er will ja gar nicht seine Hand. Jetzt, wo er Jesus sieht, ist es ihm peinlich, dass er das gesagt hat. Aber Jesus sagt, komm, mach das. Ja? Er geht drauf ein. Er kennt unser Herz und er schimpft nicht damit, sondern er geht darauf ein. Ich finde das richtig toll. So, hier auch bei den Jüngern, er macht ihnen Mut. Und wie geht es jetzt weiter? Ja, Jesus macht ihnen Mut, aber er sagt nicht, wie es weitergeht. Jetzt sind sie auf einmal auf sich alleine gestellt. Vorher konnten sie Jesus immer fragen, so was ist jetzt dran, wo gehen wir jetzt hin? Was hast du vor, was sollen wir bereiten, was sollen wir tun? Jesus war immer derjenige, der gesagt hat, wo es lang geht. Und jetzt standen sie auf eigenen Füßen. Das ist so ähnlich, ich erinnere mich, als ich meine Lehre fertig hatte, vorher hat mir immer mein Meister oder mein Geselle gesagt, so was ich zu tun habe. Und dann hat mich mein Chef alleine losgeschickt. Jetzt bau du mal ein Fenster ein. Du weißt, wie das geht. Es ist keiner mehr da, der dir sagt, was du tun sollst. Huh, das ist was anderes. Du musst eigene Entscheidungen treffen. Du musst immer überlegen, wie ging das noch? Was hat er eigentlich immer gemacht? Was kommt zuerst, was kommt danach? Ja, vorher, ja, ich helfe dem, ich weiß, ja, dann braucht er das und das. Aber wenn du das selber machen musst, dann musst du eigene Entscheidungen treffen. Und so vor dieser Frage standen jetzt die Jünger, so immer haben sie auf Jesus gehört und jetzt standen sie selber da. Was sollen wir jetzt tun? Was hat Jesus gesagt? Und jetzt hören wir mal, was sie tun, welche Entscheidungen sie treffen. Johannes 21, 2-3. Es waren beisammen Simon, Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Also die Creme de la Creme der Jünger, wenn man das überhaupt so sagen kann. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Und sie sprechen zu ihm, so kommen wir auch mit dir. Da gingen sie hinaus und stiegen sogleich in das Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Was fällt Petrus ein, nach 3,5 Jahren, nachdem er Jesus gefolgt ist, wo Jesus ihn gelehrt hat, worauf es ankommt, was er tun soll, wozu er ihn berufen hat, du sollst nicht mehr fischen, du sollst Menschenfischer werden. Was fällt ihm ein, nach 3,5 Jahren? Ich gehe fischen. Tolle Entscheidung. Back to the roots. Ja, zurück zu den Wurzeln, da wo ich mal hergekommen bin. Ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe, bevor Jesus kam. Was heißt das? Es geht mit Jesus nicht weiter. Das war eine schöne Episode, 3,5 Jahre. Wir haben total viel gelernt. Ich bin geistig total gewachsen, aber ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Ich sehe keine Perspektive nach vorne. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß, was ich kann, also mache ich das. Ich weiß, das ist jetzt Interpretation. Aber das ist das, was er danach gemacht hat. Obwohl er Jesus begegnet ist, auch in der Auferstehung, er dachte nicht mehr daran, was Jesus mal gesagt hat, ich lasse euch nicht allein zurück. Es geht weiter. Jesus hat eine Perspektive aufgezeigt, aber die war weg. Ich gehe fischen. Und die anderen, hören auf ihn. Petrus war immer der, der vorangegangen ist, der Entscheidungen getroffen hat. Ja, der war mutig, ging voran und die anderen folgen ihm alle. Es ist ja gut zu folgen, aber nicht bei jeder Entscheidung. So. Im Grunde genommen könnte man sagen, wir verlassen uns auf unsere eigene Kraft. Wir machen das, was wir können, was wir in der Lage sind zu tun, das machen wir. Da war wenig Glauben, oder? Da war nicht, Herr, greif du ein, mach du was, zeig uns, wie es weitergeht. Wir wollen dir folgen, wir wollen das Reich Gottes bauen. Wir wollen das fortführen, was Jesus gesagt hat. Nee, wir machen das, was wir können und nicht, was der Herr uns geben will. So. Also wenn ich das mal aus der Sicht Jesu in dem Moment betrachte, die 3,5 Jahre, die er investiert hat, die waren von einem Moment an, drohten, verloren zu gehen. Die Entscheidung, die Petrus hier geschrieben hat, das musste Jesus ziemlich frustriert haben. Und deswegen, Jesus greift wieder ein. Er muss eingreifen, damit das überhaupt weitergeht. Er hat ja einen Plan gehabt bei diesen 3,5 Jahren und den 12 Jüngern, die er ausgewählt hat. Er hat einen Plan gehabt mit denen. Das sollte weitergehen. Die sollten die Welt durcheinander bringen nicht, sondern der Welt sagen, dass Gott lebt. Ja? Die 12 und die gehen fischen. Ah! Die Fische brauchen das Evangelium nicht. Die Welt braucht das Evangelium. Also muss Jesus eingreifen. Und das tut er. Apostelgeschichte 1, 4 bis 8. Ganz kurz vor seiner Himmelfahrt. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren, und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgelegt hat. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Was sagt Jesus? Bleibt in Jerusalem, bis ihr mit dem Heiligen Geist getauft seid. Keine genaue Zeitangabe. Wir wissen, wann das gewesen ist. Wir können das ausrechnen. Wir wissen, Pfingsten steht im Kalender drin. Wir wissen genau, wann Pfingsten ist. Kommt nicht überraschend. Die Jünger hatten keine Ahnung, wann das sein wird. Keine genaue Zeitangabe. Könnten 5 Monate sein, können nur 30 Tage sein, keine Ahnung. Wie oft kriegen wir Verheißungen, auch mit so einer vagen Zeitangabe, bald, in Kürze? Wie gehen wir damit um? Wie oft sagen wir dann, beim Herrn sind 1000 Jahre wie ein Tag? Oder ein Tag wie 1000 Jahre? Ermutigt uns das? Wenn wir in Kürze darauf warten und es dauert und dauert und dauert. Was soll man mit so einer Zeitangabe anfangen? Ja? Versteht ihr, was da in den Jüngern auch vielleicht abging? Ja? Warten. Warten. Gucken. Passiert was. Und Jesus hat ja nun klar gesagt, worauf sie warten sollen. Und was kommt als Antwort, nachdem er das gesagt hat? Wartet darauf, dass ihr mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie hatten da ja schon mal was von gehört. Das war ja nicht neu für sie. Sagt er hier sogar noch ausdrücklich, so wie ich euch das gesagt habe. Ja? So wie ich euch das versprochen habe. Er hat sie daran erinnert. Und was war die Antwort? Stellst du Israel wieder her, das Königreich? Die hatten nach 3,5 Jahren immer noch nichts begriffen. Was bedeutet das, stellst du das Königreich wieder her? Lass Israel wieder eigenständig sein, ohne römische Besatzung. Die waren ja nun jahrelang schon unter Besatzung. Ja? Das waren ja nicht die Römer alleine, davor waren es die Griechen. Ja? Die standen schon lange, lange immer unter Besatzung, waren kein eigenes Volk. Und danach sehnten sie sich so sehr, und das ist das Erste, was ihnen einfällt. Herr, stellst du das Königreich wieder her? Werden wir endlich wieder eine Nation, die eigenständig ist, die selber regiert wird? Und was hat ihnen Jesus 3,5 Jahre erzählt? Darum geht es mir nicht. Darum geht es mir. Ich will das Reich Gottes bauen, nicht nur alleine Israel. Ich will die ganze Welt erreichen, ich will alle Menschen erreichen. Darum geht es. Und nicht das Reich Gottes in Israel wiederherstellen. Nein, alle, über die ganze Welt. Sie hätten am liebsten gehabt, Jesus hätte sich auf den Thron gesetzt in Israel und hätte geherrscht, nur in Israel. Das hätten sie sich gewünscht. Aber da sagt Jesus klar, jetzt mache ich nicht. Das war nicht so mein Plan. So, also klare Absage, das wird nicht passieren, oder jedenfalls das braucht ihr nicht zu wissen, und da braucht ihr euch keine Gedanken darüber zu machen. Das hat der Vater im Himmel geplant und er macht das so, wie er das will. Ihr sollt das tun, was ich euch gesagt habe. Und jetzt kommt das, wo ich vorhin darauf hingewiesen habe, dieser eine Satz. Wenn ihr mich, oder liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Liebt ihr mich, das heißt, bleibt ihr an mich dran, nehmt ihr das ernst, was ich gesagt habe. Das bedeutet das auch, liebt ihr mich wirklich von Herzen. Vertraut ihr mir, dann haltet meine Gebote, dann haltet euch an das, was ich gesagt habe. Also ganz eindrücklich, haltet euch an das, was ich gesagt habe. Haltet euch daran, bleibt in Jerusalem, bis der Heilige Geist kommt. Wartet darauf. So, gehorsam, durchhalten, Geduld haben. Alles nicht unbedingt unsere Stärken, oder? Geht was meine auf genug nicht. Miteinander beten, sich gegenseitig ermutigen. Das brauchen wir unbedingt. Wenn wir alleine da sitzen und alleine nur unsere Gedanken machen, wie oft kommen die Gedanken, wie lange noch und was ist, wenn nicht, und können wir alle. Ja, miteinander beten, sich gegenseitig ermutigen, dran festhalten, immer wieder auf die Verheißung hinweisen. Ja, der Herr hat gesagt, immer wieder. Und dann wieder warten. Und dann die Verheißung nochmal wieder angucken. Es ist gut, sich die Verheißungen immer wieder anzugucken, auch die, die vor Jahren mal passiert sind. Der Herr weist uns so oft auf das hin, hast du vergessen, was ich euch gesagt habe? Und wenn wir das vergessen haben, oder beziehungsweise wenn wir das wieder angucken, dann kriegen wir wieder Mut. Ja, der Herr hat eine gute Perspektive, es ist noch nicht da, wir warten noch darauf, aber der Herr hat es gesagt. Kann der Herr lügen? Kann Jesus lügen? So, und deswegen ist es gut, sich anzuschauen, was der Herr gesagt hat. Das baut unseren Glauben wieder auf. Und das ist das, was der Feind rauben will, den Glauben. So, da kommen die Fragen, können wir das wirklich glauben? Wer hat das empfangen? Ist der glaubwürdig? Hat er auch richtig gehört? Lohnt es sich zu warten? Was ist, wenn es nicht passiert? Wie lange sollen wir noch warten? Wir können doch nicht ewig warten. Kennen wir solche Fragen? Sonntag für Sonntag aufbauen, Gottesdienste feiern und wieder abbauen. Und wieder nur ganz wenige Gäste. Mitarbeiter sind krank, überlastet, müde. Wie lange noch? Wie lange noch? Können wir glauben, was der Herr gesagt hat? Was ist, wenn das immer so weitergeht? Ich komme mal wieder zu den Jüngern zurück. Was wäre passiert, wenn die Jünger so gedacht hätten, und nicht gehorsam gewesen wären. Wenn sie sich hätten entmutigen lassen, hätten andere Wege gesucht, wären wieder fischen gegangen, was auch immer. Pfingsten wäre ausgefallen. Ist uns das bewusst? Es kam auf die Jünger an, dass sie gehorsam waren, dass sie blieben. Das waren die Ersten, die den Heiligen Geist empfangen sollten. Es waren die Ersten, die bereit waren, mit der Kraft des Heiligen Geistes auch aufzutreten, so wie Petrus, und zu predigen. Wenn sie nicht bereit gewesen wären, wenn sie nicht ihre Gefäße zur Verfügung gestellt hätten, Pfingsten wäre ausgefallen. Wo wären wir dann? Wo wäre Kirche dann? Was wäre mit dem passiert, was Jesus alles vorbereitet und geplant hätte? Wir wissen es nicht. Zum Glück, dem Herrn sei Dank, waren die Jünger gehorsam, haben durchgehalten, haben dran festgehalten, haben sich gegenseitig ermutigt, sind täglich zum Gebet zusammengekommen und haben sich gegenseitig ermutigt und haben gesagt, Jesus hat das gesagt, wir halten daran fest. Und sie haben die Taufe im Heiligen Geist empfangen, weil sie gehorsam waren. Sie mussten leiden. Das war eine Leidenszeit. Aber ohne diese Leidenszeit wäre das Wunder nicht passiert. Sie sind vom Heiligen Geist erfüllt worden. Und das war so eine tolle Erfahrung für sie. Nicht nur für sie, für ganz Jerusalem. Ganz Jerusalem war erschüttert von dem, was da passiert ist. Alle haben darüber geredet. 3000 haben ihr Leben Jesus gegeben. Was für ein Wunder, was da passiert ist. Es hat sie verwandelt, hat die Jünger verwandelt. Von Duckmäusern, die Angst hatten, die aus Furcht sich verkrochen haben vor den Juden, aus Furcht vor den Juden. Es hat sie verwandelt. Jesus ist aufgetreten, hat gepredigt. Ja? Ohne Angst, ohne jegliche Furcht. Und auch danach, es ist geblieben, das war nicht nur dieser eine Moment, es ist geblieben. Nur mal ein Beispiel, das kennt ihr wahrscheinlich, aber trotzdem, ich lese das mal, Apostelgeschichte 4, 18 bis 20. Petrus und Johannes werden vor den Hohen Rat, der höchsten geistlichen Autorität in ganz Israel, gebeten. Das heißt, dort saßen wirklich die angesehensten Priester und Hohenpriester und weisen Leute. Und diese beiden einfachen Leute, Fischer, wurden vor diesen Hohen Rat zitiert, um angeklagt zu werden, im Grunde genommen ja tatsächlich angeklagt zu werden für das, was passiert ist, was sie getan hatten. Petrus hat da einen Lahmen geheilt. Und jetzt hört zu, ich nehme nur einen kurzen Abschnitt. Und sie, das ist der Hohe Rat, und sie ließen sie rufen und geboten ihnen, überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden noch zu lehren. Das war der Standpunkt des Hohen Rates. Wir verbieten es euch zu reden und zu lehren über Jesus. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Welch ein Auftreten vor dieser Instanz, dem höchsten Gericht in Israel. Welch ein Auftreten. Sie stehen ihnen entgegen und sagen, ihr müsst selber auf Gott hören, ob was wirklich recht ist, was ihr hier tut. Im Grunde genommen sagen sie, ihr seid vollkommen falsch. Ihr könnt es uns nicht verbieten. Es ist uns unmöglich, den Mund zu halten darüber. Merkt ihr, welche Kraft da drin steckt? Welcher Mut, den sie auf einmal hatten, dem höchsten Gericht entgegenzutreten und so etwas entgegenzuhalten. Und sie haben es getan. Der Heilige Geist war mit ihnen. Da war Kraft drin, da war Mut drin, da war Glauben drin. Das hat sie total verwandelt. Die Kraft des Heiligen Geistes. Es lohnt sich, Jesus gehorsam zu sein, und auf sein Wort zu vertrauen. Und er weiß, dass wir oft genug Thomasse sind. Ne? Er macht uns Mut und bietet uns auch noch heute die Kraft des Heiligen Geistes an. Und wir brauchen das, oder? Denkt an unsere Situation hier. Ich bin da kurz drauf eingegangen. Denkt mal daran. Stellt euch das vor. Uns geht es nicht viel anders als den Jüngern. Wir wissen auch nicht, wann es kommt. Aber wir sehen die ganzen Nöte und Probleme. Das ist nicht so, dass wir die Augen davor zumachen. Wir sehen das. Wir wissen das. Und wir haben neulich den Herrn im Gebet auch gefragt, Herr, was ist jetzt dran? Sollen wir so weitermachen? Sollen wir jeden Sonntag Gottesdienste machen? Sollen wir das anbieten oder sollen wir zurückfahren? Sollen wir vielleicht nur alle 14 Tage Gottesdienste anbieten oder was auch immer? Sollen wir so weitermachen? Wir merken, dass die Mitarbeiter an ihre Grenzen kommen, dass müde, dass die Überlastung da ist. Das merken wir. Das ist nicht so, dass wir die Augen davor zumachen. Aber wir haben den Herrn gefragt. Wir haben nicht gesagt, so, wir machen das jetzt aus eigener Kraft und wir machen das so, wie wir wollen. Nein, wir haben den Herrn gefragt, was sollen wir tun? Und der Herr hat sehr eindeutig geantwortet. Macht weiter. Halte durch. Es ist nicht mehr lange. Der Herr hat versprochen, die Menschen am Lagerberg frei zu machen. Aber der Feind steht dem entgegen. Und das ist der Kampf, in dem wir stehen. Wollen wir gehorsam sein? Wollen wir auf das hören, was der Herr gesagt hat? Wollen wir den Sieg? So wie zu Pfingsten? Oder wollen wir den verpassen? Die Jünger haben ihn nicht verpasst, die waren gehorsam. Und der Herr hat sich dazu gestellt. Und wir wissen, dass der Heilige Geist auch heute noch auf uns kommt. Die Taufe im Heiligen Geist ist keine einmalige Sache. Wir können immer wieder getauft werden mit dem Heiligen Geist. Können wir nachlesen, ich gehe da jetzt nicht drauf ein, steht in der Bibel drin. Auch die Jünger, kurz nachdem sie das erlebt haben, gehen sie zum Gebet und der Heilige Geist kommt über sie und die Erde bebt sogar. Ich wünsche mir, dass wir wieder in solche Zeiten kommen. Die Herausforderung wird umso stärker. Wir leben in der allerletzten Zeit. Und die Herausforderung, der Feind weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Und er mit aller Kraft versucht, er uns zusammenzudrücken, krank zu machen, zu entmutigen, Glauben zu rauben. Versteckt euch bloß. Widerstand. Wollen wir gehorsam sein? Und um den Heiligen Geist bitten, damit der Herr den Sieg vollbringen kann. Wir wissen, dass wir nicht siegen können. Aber wir sind diejenigen, durch die der Herr den Sieg vollbringt. Der Herr macht es mit seinen Engeln, das ist keine Frage. Aber wenn wir nicht da sind und beten und hier stehen und leuchten und Straßencafé machen und Jesus groß machen, dann kann er das nicht. Wollen wir standhaft sein? Und ich frage dich heute Morgen, willst du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden? Dann darfst du die Hand heben. Entscheide dich. Und ihr wisst, dass die Voraussetzung dafür ist, sein Leben Jesus zu geben. Ich weiß nicht, wer hier ist, ob alle ihr Leben Jesus gegeben haben. Ich gehe davon aus. Ich glaube, ich kenne alle. Wenn jemand da sein sollte, der sich nicht sicher ist, dann steh auf und nimm Jesus an. Und dann kannst du den Heiligen Geist empfangen. Mach's jetzt. Und wenn nicht, okay, dann lass uns beten. Die Hand gehoben haben, die dürfen jetzt aufstehen und dann lass uns beten, dass der Heilige Geist kommt und sie erfüllt. Und wenn du die Hand nicht getraut hast, die Hand zu erheben und bist trotzdem Heiligen Geist, dann steh mit auf. Herr, wir bitten dich. Wir brauchen deine Kraft. Wir brauchen deine Stärke, Herr. Wir können es nicht. Wir sind zu schwach, Herr. Wir haben nicht den Glauben. Wir haben nicht die Weisheit und gar nicht den Plan. Aber Herr, wir haben deine Verheißung. Wir haben das, was du uns gesagt hast, Herr, und wir wollen gehorsam sein, aber wir brauchen deine Kraft dazu, Herr. Komm du, Heiliger Geist, und komm du und erfülle uns neu, Herr. Komm du und gib uns deine Kraft, Herr, dass wir wieder anfangen zu brennen für dich, Herr. Dass wir dich vor Augen haben, Herr. Und dass wir, so wie Petrus und Johannes gesagt haben, dass es unmöglich ist, Herr, zu schweigen, was du getan hast. Du bist der Lebendige, der regiert, der die Herrschaft hat. Und wir preisen dich, Jesus. So komm du und erfülle du uns. Und zeig uns, Herr, deine Macht und deine Stärke, Herr. Ermutige du uns, lass uns mutig vorangehen, Herr. Mutig beten und in Zuversicht, im Glauben beten, Herr, was du hier tun willst, Herr. Und ich danke dir dafür, dass der Sieg schon feststeht, weil du hast den Sieg am Kreuz vollbracht. Danke, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du kommst und uns neu erfüllst, Herr. Ich preise und ich rühme dich. Amen. Amen. Amen.